Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, das gilt auch für das Jahr 2016, genauso wie diese Jahreslosung aus Jesaja 66, der Vers 13. Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Im Internet gibt es sehr viele Bilder und Grafiken über diese Jahreslosung. Diese hat mir am besten gefallen. Zum einen, weil ich die Farbkomposition gut finde. Zum anderen, weil ich die Stefanie Balinger selbst einmal getroffen habe. Sie kommt aus meiner schwäbischen Heimat. Und außerdem ist diese Jahreslosung, so wie sie hier zu sehen ist, für den Gemeindegebrauch lizenzfrei. Ein wunderbares Wort. Und ich hoffe doch, dass es tatsächlich unser Jahr durch immer wieder uns in Gedanken kommt, in die Gedanken kommt, uns einfällt, besonders dann auch, wenn wir in Not sind. Ich komme heute zu euch, ich will es fast biblisch sagen, mit Schwachheit. 3 Tage lag ich mit einer Magen-Darm-Grippe fest und klar. Seit gestern Abend geht es mir etwas besser, aber ich fühle mich nur ein bisschen schwach auf den Beinen. Aber ich war all die Zeit gewiss, der Herr wird uns heute doch seinen Segen schenken, auch an diesem Sonntag. Es ist mir übrigens eine Ehre, dass ich wieder mal zu Beginn des Jahres bei euch sein darf. Das ist jetzt fast schon eine gute Tradition und die Jahreslosung euch weitergeben darf. Wir alle wollen wahrscheinlich wissen, aus welchem Zusammenhang dieses Wort genommen ist. Jeder, der die Bibel studiert, muss danach immer wieder fragen, woher kommt dieses Wort? Wie ist es ursprünglich, in welchem Zusammenhang ist es ursprünglich gesagt worden? Und so habe ich euch auch den Bibeltext mitgebracht. Jesaja 66, Verse 10 bis 14a. Da ruft der Prophet den Exilanten, den Juden im Exil zu: Freut euch mit Jerusalem und jubelt über sie alle, die ihr sie liebt. Jauchzt mit ihr in Freude alle, die ihr über sie getrauert habt. Damit ihr saugt und euch sättigt an der Brust ihrer Tröstungen, damit ihr schlürft und euch labt an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Denn so spricht der Herr: Siehe, ich wende ihren Frieden zu wie einen Strom und die Herrlichkeit der Nationen wie einen überflutenden Bach. Auf den Armen werdet ihr getragen und auf den Knien geliebkost werden. Freut euch mit Jerusalem und jubelt über sie alle wie einen, den seine Mutter tröstet. So will ich euch trösten. An Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Ihr werdet es sehen und euer Herz wird sich freuen. Hier ist ein wenig der Zusammenhang erkennbar. Gott spricht eine wunderbare Verheißung aus angesichts der Tatsache, dass das Volk immer noch zu großen Teilen im babylonischen Exil gefangen gehalten wird und Jerusalem zerstört ist, der Tempel nicht mehr steht. Über 4 Jahrzehnte lang sind sie bereits in der Gefangenschaft. Ein kleiner Teil durfte zwar zurückkehren und dieser kleine Teil berichtete, dass die Stadt in Trümmern liegt und fast einer Geisterstadt gleicht. Und die Menschen in der Gefangenschaft waren mutlos, sie waren ohne Hoffnung und ohne Trost. Wie sollte aus den Ruinen dieser Stadt wieder das gelobte Jerusalem werden? Wie sollten sie dort wieder Heimat finden? Und dann haben sie immer wieder Gott in den Ohren gelegen und gerufen: Herr, unser Gott, tröste uns wieder, tröste uns doch. Und dann gibt Gott in diesem Kapitel Jesaja 66 viele Trostworte. Und es gipfelt in diesem Wort: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Also ihr sollt erfahren, dass die bösen Zeiten einmal ein Ende haben werden und dass eine bessere Zukunft auf euch wartet. Ihr werdet wieder aufrichten, was jetzt zerstört liegt. Die Wunden der Vergangenheit sollen geheilt werden. Und was ihr heute noch für unmöglich haltet, das wird geschehen. Und dann werdet ihr euch wieder freuen und lachen können. Schon ganz am Anfang von Kapitel 66 im Buch Jesaja heißt es: Tröstet, tröstet mein Volk. Im Auftrag Gottes durften die Propheten dem geschundenen, dem gedemütigten Volk zurufen: Ja, Gott hat einen wunderbaren Trost, eine wunderbare Hilfe für euch bereit. Und all die Jahrhunderte hindurch, Jahrtausende hindurch, haben die Juden aus diesen Verheißungen von Jesaja 66 immer wieder Hoffnung geschöpft, Kraft geschöpft. Das war zwar Gottes Verheißung in eine geschichtliche Situation hinein, aber sie gilt weit, weit über diese Situation hinaus. Diese Verheißung Gottes, sie gilt heute noch für Israel, für die Juden und für Jerusalem. Diese Verheißung reicht bis heute auch zu uns. Und dazu kommt, dass gerade in diesem Kapitel 66 vom Jesaja-Buch auch sehr häufig von dem sogenannten Gottesknecht die Rede ist. Ist euch das ein Begriff, der Gottesknecht? In der prophetischen Rede stellt der Gottesknecht den Mann dar, den König dar, der sich ganz und gar von Gott abhängig macht und der im Auftrag Gottes zu den Menschen kommen wird als Retter, um sein Volk zu befreien, aber auch um die Menschheit zu befreien. Er wird für alle Nationen und für alle Völker auftreten, um sie unter den Frieden Gottes und zum Trost Gottes zu bringen. In diesem Sinne heißt es ja dann auch im Lukas-Evangelium, und vielleicht habt ihr ja zur Weihnachtszeit einmal diesen Text auch gelesen im Lukas-Evangelium, vom alten Simeon im Tempel. Da heißt es von ihm: Er wartete auf was? Auf den Trost Israels. Er lebte also gerade auch mit den Verheißungen von Jesaja 66. Und dann sieht plötzlich dieser alte Simeon, der wahrscheinlich gar nicht mehr so gut gucken konnte, dann sieht er plötzlich, wie da zwei ärmlich gekleidete Eltern sehr wahrscheinlich ihr Kind in den Tempel bringen, um es Gott darzubringen. Und dann erkennt er in diesem Kind den Heiland, den Sohn Gottes, den Gottesknecht. Und er lobt Gott und ruft aus: Herr, und nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, wie du es mir versprochen hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preise deines Volkes Israel. Und wenn wir das so im Zusammenhang erkennen, dann merken wir, der Trost für uns Menschen ist in Jesus Christus begründet. Der Trost Gottes für alle Menschen liegt allein in Christus, für dich und für mich und für alle Menschen. Und somit sind wir dabei, auch für uns haben wir heute in Jesus Christus die Verheißung Gottes, die in dieser Jahreslosung geschrieben steht. Gott will uns trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Uns persönlich spricht Gott mit diesem Wort an, jeden Tag des Jahres 2016. Und weil es ja ein Schaltjahr ist, sind es immer noch am 3. Januar immer noch 363 Tage. Nun, vielleicht denkt ja mancher bei dieser Jahreslosung: Och, ich fühle mich zurzeit ganz getröstet, ich fühle mich gar nicht trostbedürftig, es geht mir gut. Insofern trifft mich dieses Wort jetzt gar nicht. Ich gehe zwar ein bisschen gespannt, vielleicht auch ein wenig unsicher in dieses neue Jahr hinein, aber meine Stimmungslage ist toll und gut. Nein, ich kann mit diesem Bibelwort jetzt im Moment nicht viel anfangen. Also, lieber Pastor Peter, rede mir jetzt ja nicht ein, dass ich diesen Trost brauche. Die Frage sei doch erlaubt: Bist du dir sicher, dass das die restlichen 363 Tage so bleiben wird? Ein Mann in den besten Jahren hatte vor, in seinem Beruf Karriere zu machen. Die Voraussetzungen dafür hat er. Gute Ausbildung, viel Erfahrung. Aber immer wenn es dann um eine Beförderung ging, dann hat man andere vorgezogen. Und weil seine Stellung in der Firma ja gar nicht so schlecht war, dann hat er sich immer wieder mit den Worten getröstet, ist ja alles gut, ich verdiene ja schließlich genug. Aber die Position, die er erreichen wollte, hat er nicht erreicht. Und wirklichen Trost hat er in diesen Worten, ich verdiene ja genug, hat er nicht gefunden. Oder da ist die Frau, die so gerne einen guten Mann und viele liebe Kinder haben wollte. Und dann geriet sie an den Falschen. Sicher, er sah sehr gut aus, er war beruflich erfolgreich. Doch dann wollte er keine Kinder, absolut nicht. Und er hat sie immer wieder getäuscht. Und in den einsamen Stunden ihres Lebens hat sie viel geweint und gejammert. Und da war niemand, der sie wirklich getröstet hat. Liebe Freunde, solche Schicksale zeigen eine trostlose Wirklichkeit in dieser Welt. Und die geht ja manchmal auch an älteren Menschen nicht vorüber. Da ist eine Frau, die sich lange auf den Ruhestand ihres Mannes gefreut hat. Zusammen mit ihrem Mann schmiedeten sie Pläne für viele tolle Reisen mit ihrem Wohnmobil. Doch eine heimtückische Krankheit, die wenige Tage vor dem Ruhestandstag beim Mann festgestellt wurde, hat allen Plänen ein Ende gesetzt. Allen Vorstellungen, allen Wünschen. Sie tröstete sich mit den Gedanken, wenigstens werde ich meinen Mann noch ein paar Jahre haben, auch wenn es uns nicht mehr geschenkt ist, zu reisen. Aber so richtig froh und innerlich ruhig wurde sie nicht. Wirklicher Trost, und das haben wir alle wahrscheinlich auch in unserem Leben schon erfahren, erlebt. Wirklichen Trost finden wir nicht in den beruhigenden Worten, die wir uns so gerne selber sagen, die wir uns einreden. Nicht, wenn unsere Lebenspläne gescheitert sind. Nicht, wenn wir gefangen sind in schuldhaften Verstrickungen. Und erst recht nicht, wenn Wünsche und Hoffnungen unerfüllt bleiben. Und ich weiß, dass es manche unter uns gibt, die an dieser Stelle leiden. Die wissen und sagen können, ja Herr, so ist es. So manches Mal wird jeder von uns auch in diesem Jahr Trost nötig haben. Zum Beispiel dann, wenn unberechtigte Kritik auf mich hereinprasselt. Obwohl ich mich sehr engagiert habe, werde ich kritisiert. Oder wenn ich keinen Schwung mehr habe für etwas Neues, weil sich in meinem Leben einige Probleme angehäuft haben und ich einfach keine Kraft mehr habe, diesen Berg zu übersteigen. Trost brauche ich aber auch dann gewiss, wenn ich einen Verlust erleiden muss. Wenn mir etwas verloren geht, wenn mir etwas genommen wird, das mir sehr wichtig war. Oder Paul hat es ja am Anfang auch in der Einleitung gesagt, wenn wir dann noch in den Zustand dieser Welt hineinschauen. Da kann man sich schon die Frage stellen, ob diese Welt mit ihren großen und kleinen Katastrophen und Kriegen und Nöten überhaupt zu retten ist. Oder wie es einmal jemand spaßhaft gesagt hat, ist denn diese Welt noch bei Trost? Und selbst wenn ich zurzeit persönlich keinen Trost nötig habe, weil Gott es mir gut gehen lässt, Gott sei Dank, dann sind da draußen doch viele, viele Menschen, die auf den Trost warten, die auf einen Zuspruch, auf eine Hinwendung warten. Und da bin ich persönlich gefordert. Das sind wir, die wir um den Trost Gottes in Jesus Christus wissen, persönlich gefordert. Wir, die wir den Trost Gottes persönlich erfahren haben, wir sind Gottes Mitarbeiter, wir sind potenzielle Übermittler des Trostes, den nur Gott geben kann. Und ich hoffe, dass jeder von uns diese Berufung schon gespürt hat, zumindest festgestellt hat, ja, ich bin da und dort gefragt, die Hoffnung, die Jesus Christus in meinem Herzen angezündet hat, diese Hoffnung, diesen Trost weiterzugeben. Doch was ist Trost überhaupt? Wie funktioniert Trost? Lasst mich zunächst ein paar Aspekte aufzählen, die vielleicht überraschend einfach und simpel klingen mögen. Das erste: Trost schafft nicht unbedingt die Last aus der Welt. Trost schafft in der Regel die Last, die jemand trägt, nicht gleich aus der Welt. Eine schwere Enttäuschung bleibt bestehen. Die Last einer Trennung oder eines Verlustes, die Last geht nicht einfach weg. Der Trost ändert in gewisser Weise äußerlich gesehen zunächst einmal wenig. Und doch ändert sich im Inneren etwas. Trost, hinter dem der lebendige Gott steht, kann helfen, das Unveränderliche anzunehmen und auszuhalten, positiv damit umzugehen. Was ist Trost? Jesus hat einmal dieses wunderbare Wort gesagt, und er spricht es auch jedem von uns zu: Kommt her zu mir, alle, die ihr euch unter einer Last abmüht, die ihr belastet seid, die ihr von der Last fast erdrückt werdet. Ich will sie euch abnehmen. Ich will euch erquicken, heißt es in der Luther-Übersetzung. Und wisst ihr, das kann auch so übersetzt werden: Ich will euch Trost geben. Christus spricht schon: Ich will euch Trost geben. Doch dann, und das ist ja überraschend in diesem Wort, das er uns zuruft, dann nimmt er uns die Last ab und gewissermaßen im Tausch legt uns wiederum eine Last auf, die wir tragen können. Er verspricht: Denn das Joch oder die Last, die ich euch auferlege, die drückt nicht. Die Last, die ich euch zu tragen gebe, ist leicht. Das ist Erquickung, das ist Befreiung, das ist Trost, wenn ich zu Jesus gehen darf, mit der Last dieser Welt, mit meiner eigenen kleinen oder großen Last, und sagen darf: Herr Jesus, danke, dass du sie mir jetzt abnimmst, auch wenn ich nachher noch weiterhin etwas tragen muss. Du hilfst mit und du machst die Last, die ich zu tragen habe, du machst sie leicht. An diesem Punkt sind wir wirklich alle gefragt, die wir uns von Jesus Christus geliebt, getragen und getröstet wissen. Das, was wir durch Jesus Christus und von Jesus Christus her erfahren, erlebt haben, an andere zu vermitteln. Und das ist das Zweite, was ich ganz einfach weitergeben möchte. In der Regel gebraucht Gott Menschen, gebraucht Gott seine Leute, dass sie zu Trostvermittlern werden. Einfach zunächst dadurch, dass wir uns zu einem Betroffenen oder zu einer Betroffenen stellen. Dass wir es mit einem leidenden Menschen aushalten. Also nicht weglaufen, nicht die Augen verschließen, sondern dem Trostlosen anfangs einfach einmal beistehen. Wahrscheinlich sogar wortlos beistehen. Es ist ja doch so, wenn wir mit einer großen Not, mit einem schweren Leid konfrontiert sind, dann lässt uns das zunächst einmal verstummen. Große Trostlosigkeit verschlägt uns die Sprache. Aber dann dieses bloße Dabeisein kann für einen Leidenden, für einen trostlosen Menschen bereits tröstlich und aufbauend sein. Mit zum Trost, den wir dann schenken können, gehört das schlichte Zuhören. Einen traurigen Menschen, einen belasteten Menschen seine Geschichte erzählen lassen, das kann schon tröstend und hilfreich für ihn sein. Und als nächstes dürfen dann Worte und Gesten dazukommen, mit denen wir zu trösten versuchen. Das hat mir übrigens in diesem Videoclip gefallen, wie dann der Mann zu der Frau hingeht und ihr die Hand auf die Schulter legt. Eine einfache Geste, die schon viel Beistand, Hilfe und Trost vermitteln kann. Und dann versuchen wir natürlich auch unter der Anleitung des Heiligen Geistes nach Worten zu ringen, nach Formulierungen oder Formulierungen zu finden, damit wir Wertschätzung dem Leidenden, dem trostlosen Menschen weitergeben können. Wir versuchen vielleicht, dem trostlosen Menschen zu sagen, dass er vor Gott den gleichen Wert hat wie erfolgreiche Leute, wie Menschen, denen es wunderbar gut geht. Und hier kommen wir jetzt zum Hauptsächlichen. Gott tröstet uns, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Und das kennen ja die meisten Menschen, den Trost einer Mutter. Die meisten Menschen, mit wenigen Ausnahmen, wachsen mit einer Mutter auf. Die Mutter ist zumindest für kleine Kinder immer erste Anlaufstation. Und ich habe mir das so sagen lassen, und ich glaube, ich muss da auch gar nicht viel erklären. Mütter trösten anders als Väter. Ich kann mich allerdings an dieser Stelle doch erinnern an einen alleinerziehenden Vater, der etwa folgenden Satz gesagt hat: Für meine Kinder bin ich oft Vater und Mutter in einem. Und doch muss ich feststellen, dass ich so einige Male die Mutter nicht ersetzen konnte. Wie tröstet eine Mutter? Ich lasse euch mal kurz selber überlegen. Wie tröstet eine Mutter? Erstens, sie gibt Hilfe. Sie lässt das Kind nicht stehen, aber sie lässt alles andere stehen und liegen und kommt dem Kind zu Hilfe. Und nicht anders tröstet Gott. Er kommt. Er will ganz bei uns sein. Er will ganz bei uns Menschen sein. Er kommt selbst. Er schickt nicht irgendeinen Stellvertreter, sondern Gottes Trost besteht darin, dass er selber kommt. Das ist im Übrigen auch der Trost von Weihnachten. Jesus wurde Mensch. Gottes Sohn wurde Mensch. Weil Gott bei uns sein will. Ganz und gar bei uns sein will. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte. In einem Baum, der wegen einer Krankheit gefällt werden musste, da befindet sich ein Vogelnest. Und es ist gerade Brutzeit. Und dann geht der Feuerwehrmann da hoch und will den Vogel retten. Und dann merkt er, je näher er kommt, dass der Vogel, der junge Vogel da drin im Nest, einfach in seiner Not und seiner Angst raus möchte und dann zu Tode kommen würde. Und dann sagt ein anderer von den Feuerwehrmännern: Jetzt nimm dir halt die Zeit und musst dir schnell eine Federmaske bauen. Und dann nehmen sich die Polizeileute auch mit verschiedenen Materialien Zeit und bauen eine Vogelmaske. Und dann geht der Feuerwehrmann an der Hand mit dieser Vogelmaske da hoch und dann gelingt es ihm tatsächlich, den jungen, kleinen Vogel aus dem Nest zu retten. Und so macht es Gott. Er wird Mensch, um ganz bei uns Menschen zu sein. Er verkleidet sich nicht nur. Er trägt nicht nur eine Maske, sondern er wird ganz Mensch. Das ist der Trost von Weihnachten. Darin liegt auch der Trost von Karfreitag. Das Leiden, die Gottverlassenheit, die Jesus am Kreuz erlebt hat, sein Sterben, das garantiert uns, dass sein Trost kein billiger Trost ist, sondern Gottes Sohn, der Gottesknecht, ist dafür gestorben, dass wir wieder in die Nähe Gottes kommen können, dass wir die Nähe Gottes ertragen können. Gott ist immer da und ich kann nie tiefer fallen als in seine Hände. Und selbst im größten Schmerz und in den schlimmsten Verwundungen und im Sterben ist er mit uns dabei. Wie tröstet eine Mutter? Sie gibt Hilfe. Sie kommt uns ganz nahe. Und er ist bei uns. Gottes Trost ist keine Vertröstung. Gottes Trost ist immerwährende Präsenz. So wie es das Lied sagt oder die Liedstrophe sagt, Gott ist gegenwärtig, oder wie es dann in Psalm 121, Vers 4 heißt, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Zweitens, wie tröstet eine Mutter? Sie gibt Zuspruch. Sie sagt, ich bin doch da, ich bin jetzt für dich da, hab keine Angst mehr, es wird wieder gut. Jemand hat einmal gesagt, in der Bibel heißt es 366 Mal, fürchte dich nicht. Ich habe das nie nachgezählt, ob man das ja heute mit einem PC gut machen könnte. Ich bin doch überzeugt, für jeden Tag eines Jahres gibt es den Zuspruch, den persönlichen Zuspruch Gottes. Fürchte dich nicht, ich stärke dich, ich helfe dir. Oder fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Nicht nur Jesaja 66 ist ein Trostbuch, sondern die ganze Bibel ist es. Und das haben Menschen ja zu allen Zeiten immer wieder erlebt. In der Trostlosigkeit haben sie die Bibel aufgeschlagen und dann hat Gott ihnen Trost geschenkt. Dann haben Gottes Worte sie gestärkt und haben ihnen Mut gegeben. Wie tröstet eine Mutter? Drittens, indem die Mutter weitersieht und den Überblick behält. Das Kind kommt mit einem blutigen Knie zur Mutter. Die Mutter sieht bereits über diese Wunde hinaus, während das Kind noch vor Schmerzen heult. Und die Mutter weiß, auch diese Wunde wird bald wieder heilen und das Kind wird den Schmerz vergessen haben. Sie sieht vom guten Ende her auf diese Wunde und auf ihr Kind. Nicht anders sieht es mit Gottes Trost für uns, für jeden von uns aus. Das kommende Reich, das ewige Reich Gottes ist davon geprägt, dass es kein Leid, keinen Schmerz, kein Geschrei und keinen Tod mehr geben wird. Und der Schweizer Bibelausleger Rudolf Bohren hat einmal geschrieben, Gottes Trost ist das Ende des Grabes. Gottes Trost, man könnte auch übersetzen, Gottes absolute Nähe ist das Ende des Grabes. Unser gegenwärtiges Leid, unsere Nöte werden mit Gottes Zukunft verbunden. Und dann wird er persönlich abwischen alle Tränen von unseren Augen. Wie tröstet eine Mutter? Viertens, sie kümmert sich um die Tränen. Zum Glück kennt Gott nicht nur die geweinten Tränen der Kinder, sondern er sieht auch die nicht geweinten Tränen der Erwachsenen. Und dann sagt die Bibel, Gott sammelt auch unsere Tränen. Psalm 56, Vers 9 heißt es, David sagt es so, sammle meine Tränen in deinen Krug, Herr, ohne Zweifel, du zählst sie. Ich stelle dieses Wort, dass Gott unsere Tränen sammelt, hinein in den Zusammenhang mit diesem anderen schönen Wort aus Matthäus 10, wo Jesus sagt, dass alle unsere Haare auf unserem Haupt gezählt sind. Gott ist ein Sammler, hat jemand gesagt. Und Gottes Sammelleidenschaft bezieht sich nicht nur auf unsere guten Taten und Leistungen, sondern auch auf unsere Tränen. Er sammelt sie, er zählt sie. Und am Ende dieser Weltzeit, wenn der Tod verschlungen sein wird in den Sieg, wenn das Buch des Lebens aufgeschlagen wird und wenn Jesus auf dem Thron sitzt, dann wird Gott es sich nicht nehmen lassen. So verstehe ich es wirklich. Dann wird Gott es sich nicht nehmen lassen, alle unsere Tränen eigenhändig abzuwischen. Das heißt, dann werden Schmerz und Tränen endgültig der Vergangenheit angehören, weil Gottes neue Welt da ist. Gott zählt unsere Tränen. Wie tröstet eine Mutter? Fünftens, sie verbindet die Wunde. Sie klebt ein Pflaster drauf und dann schickt sie ihr Kind wieder los zum Spielen, oft mit den Worten, nun pass aber bitte auf, dass du nicht wieder stolperst. Den Trost, den Gott uns schenkt, das ist wie eine Heilsalbe für ein verwundetes Herz oder für eine verletzte Seele. Die Heilung mag noch etwas länger dauern. Doch wenn die Wunde versorgt ist, dann können wir weitergehen, dann können wir weitermachen. Und wir passen dann vielleicht auch ein bisschen besser auf, damit wir nicht wieder ins gleiche Loch treten, wenn wir weitergehen. Bleiben wir dabei. Gott wird uns trösten. Er wird unsere Wunden verbinden. Er wird uns versorgen. Er wird uns immer wieder aufrichten, sodass wir getrost und mutig vorangehen können. Er ist wie eine gute Mutter, auch wenn die Bibel in der Regel ihn immer wieder als den Vater vorstellt, als den Herrn bezeichnet. In der Regel wird er uns als männliche Person vorgestellt. Aber von seinem Trösten her, da begegnet er uns typisch weiblich, mütterlich, mit Fürsorge, mit der Fürsorge einer Mutter. Es ist etwas gewagt, wenn ich das so sage, aber ich wage es. Gott ist wie Vater und Mutter zusammen. Er ist beides und er ist doch noch viel, viel mehr und alles. Und jetzt kommt noch etwas ganz Überraschendes, beziehungsweise ganz so überraschend mag es ja für uns nicht sein. Aber im Neuen Testament wird uns wer als der Tröster vorgestellt? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist in seiner Rolle als Tröster vertritt er Jesus und vertritt er den Vater. Und darum dürfen wir festhalten, im Heiligen Geist ist Gott unser Tröster, unser Beistand, unser Helfer. Er lässt uns durch den Heiligen Geist Trost zukommen. Schließen möchte ich meine Predigt mit Ausführungen aus dem Heidelberger Katechismus. Gibt es jemand unter uns, der einmal im Konfirmandenunterricht etwas gelernt hat aus dem Heidelberger Katechismus? Ah ja, doch, das sind doch einige. Der Heidelberger Katechismus, das ist ja eine reformierte Bekenntnisschrift. Und da steht die eine Frage: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Ich könnte auch fragen: Was gibt dir in deinem Leben einen letztgültigen Halt? Was gibt dir innere Festigkeit? Was gibt dir in deinem Leben Orientierung? Und dann gibt dieser Heidelberger Katechismus folgende Antwort: Mein Trost ist es, dass ich mit Leib und Seele Jesus gehöre. Das gilt im Leben und auch, wenn ich sterbe. Also eine ganz einfache Antwort. Mein Trost ist, dass ich mit Leib und Seele Jesus gehöre. Das gilt im Leben und auch, wenn ich sterbe. Jesus ist unser Trost. Er hat uns mit seinem teuren Blut von allen unseren Sünden befreit. Er hat für unsere Sünden bezahlt. Er hat uns aus der Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt uns so, dass ohne den Willen des Vaters im Himmel kein Haar von unserem Haupt fallen muss. Dass kein Haar von unserem Haupt fallen kann, ohne dass das zu unserer Seligkeit, zu unserem Heil dienen muss. Und das Ergebnis: Er macht mich, er macht uns durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss. Er macht mich aber auch bereit und willig, mit ihm zu leben. Liebe Freunde, ist das nicht der Trost und der Beistand, den wir alle nötig haben? Dass er uns des ewigen Lebens gewiss macht und unsere Herzen bereit und willig, mit ihm zu leben. Der allmächtige Gott tröste uns alle durch Jesus Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes, der auch der Tröster genannt wird. Amen. Wir falten die Hände und ich möchte mit uns beten. Ich danke dir, treuer Herr Jesus Christus, dass durch dich auch diese Jahreslosung, diese Verheißung aus dem Alten Testament Ja und Amen ist. Wir dürfen sie in Anspruch nehmen, an guten wie an bösen Tagen. Wenn es uns gut geht, Herr, aber dann besonders, wenn wir durch Schwierigkeiten und Nöte hindurch müssen. Und dann, Herr Jesus Christus, wenn wir die Last dieser Welt auf unserer Seele fühlen, wenn wir nicht fertig werden mit Dingen, die in unserem Leben einfach nicht klappen, dann dürfen wir zu dir kommen, dürfen zum Vater kommen und uns an seinem Trost laben. Dann dürfen wir dich bitten durch den Heiligen Geist, tröste uns und richte uns wieder neu auf. Danke, Herr Jesus, dass wir mit dieser Jahreslosung durch dieses Jahr gehen dürfen, in der Gewissheit, Gott tröstet uns, der Vater tröstet uns, wie die beste Mutter nicht mal trösten kann. Und du kennst auch die unter uns, die mit Nöten und Sorgen in dieses neue Jahr hineingestartet sind, die es vom letzten Jahr mit hineinnehmen mussten. Danke, Herr Jesus, dass du ihnen auch andere zur Seite stellst, gerade auch hier im Bereich dieser Gemeinde, dass du ihnen andere zur Seite stellst, die ihnen deinen Trost weiterreichen, die ihnen in schweren Stunden beistehen und sie nicht alleine lassen. Und da, wo wir, Herr Jesus Christus, mit einer Last nicht fertig werden, da hilf uns, dass wir sie bei dir unbedingt abgeben und dass wir sie uns von dir abnehmen lassen. Ich danke dir, Herr Jesus, für diese Jahreslosung. Ich danke dir, dass du uns wunderbare Verheißungen gibst für dieses Jahr 2016. Ich bitte dich auch für alle die, die nicht heute unter uns sein können, auch für die Alten und Kranken, die vielleicht gar nicht mehr kommen können. Herr Jesus, lass sie deinen Trost erfahren, deine Nähe, deinen Beistand, die Hilfe durch den Heiligen Geist. Und so segne uns auch den weiteren Verlauf dieses Sonntages und auch die Gemeinschaft in diesem Gottesdienst und nachher. Amen.